Ich möchte nochmal alle ganz herzlich grüßen in diesem Gottesdienst und auch alle Gäste, die uns heute besuchen. Ihr seid herzlich willkommen bei uns im Gottesdienst, in dieser Gemeinschaft, und wir freuen uns, dass wir diese wunderbare Zeit haben, wo wir Möglichkeit haben, einmal unseren Müttern Danke zu sagen. Das ist sehr wichtig, und wo wir Möglichkeit haben, auch unsere geistliche, geistlichen Magen wieder zu füllen mit Speise, die dein Leben stark macht, die deinem Leben Überwindung schenkt. Und wie Jesus sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wenn wir draußen in dieser Welt sind, haben wir den Eindruck, dass es nur noch darum geht, was habe ich, was besitze ich, tolles Essen, toll ausgehen, toll Urlaub machen, ein schönes Zuhause, ein schönes Auto. Es dreht sich alles nur darum. Jesus sagt, das ist nicht das Leben, sondern ein jedes Wort, was aus dem Munde Gottes in dein Herz hineinkommt, bringt dir wahres Leben, preis dem Herrn. Und deswegen öffne dich heute für Wort Gottes. Und vielleicht denken wir manchmal, Wort Gottes ist jetzt einfach nur so die Bibel. Nein, Gott spricht mittendurch in einer Predigt, mittendurch, wenn du Bibel liest, auf einmal ein Wort in dich hinein. Er sät einen Samen in dich hinein und dein Leben fängt sich an zu verändern und fängt an zu blühen. Und das ist das Wunderbare am Gotteswort. Viele Menschen haben lebenlang christliches, traditionelles Leben geführt und nie verstanden, dass es Wort Gottes gibt. Das heißt, wo Gott persönlich zu dir hineinspricht. Jesus sagt, ich werde gehen, aber der Heilige Geist wird kommen und er wird euch in alle Wahrheit hineinführen. Und es ist so wichtig, dass wir unsere Herzen öffnen, damit der Heilige Geist auch wirklich seine Arbeit tun kann. Und damit das passiert, muss ich alle Vorurteile, alle Zweifel, alle Meinungen, Gebildete und so weiter zur Seite schieben und sagen, Herr, hier bin ich, sprich heute zu mir, ich bin bereit, das, was du heute mir mitzuteilen hast. Und ich habe heute ein Thema auf dem Herzen und es geht um innere Heilung. Wir leben in einer verpackten Gesellschaft, in einer Gesellschaft, wo man von außen oft nicht erkennt, was im Innern passiert. Die Gesellschaft, die Mode, das Fernsehen, das zeigt vor, wie du heute auszusehen hast. Und alles sieht toll aus, aber oft verbluten die Menschen in ihrem Herzen von tiefen Wunden, von einer Ablehnung und Schmerz aus der Vergangenheit und leben damit, und die dürfen es nicht nach außen zeigen. Ich darf nicht zeigen, was in mir ist. Ich muss immer ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Ich muss, weil das eben so heute richtig ist. Und ich möchte darüber sprechen, dass es innere Heilung gibt für dich und für mich. Und beim Ausarbeiten dieses Themas habe ich mich in vielen, vielen, vielen Dingen gesehen, wo ich meine Baustellen habe. Währenddessen habe ich gebetet und musste Dinge aus meinem Leben um Vergebung bitten bei Gott, weil ich merke einfach, wow, da ist ja noch eine ganze Menge, was passieren muss. Ich bin total unterwegs und ich brauche da einfach noch mehr Gottes Führung und dass Gottes Geist noch mehr und mehr an seinem Meisterstück, wie jeder einzelne von uns, wir sind ein Meisterstück Gottes, wo er dran arbeitet und die und andere Dinge mal hilft, uns loszuwerden. Aber ich möchte ein bisschen anders einsteigen in dieses Thema und ich möchte so weit einsteigen, dass wir leben in einer Zeit, der Zeit des Instant oder ich sag mal Zeit der To-Go. Ja? Kennt ihr das Wort To-Go? Kennt ihr Kaffee To-Go? Ja? Was bedeutet das? Ja? Also eine Zeit des Instant bedeutet sofort. Wer war schon mal im McDonald's? Darf ich meine Hand sehen? Also, oder sagen wir, wer war noch nie in McDonald's? Keine McDonald's-Werbung jetzt, ja? Also ist es jetzt. Also wenn einer öfter schon mal da gewesen ist, dann hat er eine gewisse Erwartung, wenn der an der Kasse steht. Welche Erwartung hat er? Sofort. Wer hat schon mal in McDonald's auf seinen Burger 30 Minuten gewartet? Müssen wir einen Beschwerdebrief schreiben, ja? An die Zentrale, ja? Also ich habe letztens mal, wir haben vor einiger Zeit in McDonald's gestanden und das hat ein bisschen länger gedauert. Ich weiß nicht, ich habe so auf die Uhr geguckt, vielleicht hat es 5 Minuten gedauert. Aber da war so ein Murren in dieser Schlange. Was ist da los? Bewegen Sie sich da nicht? Jetzt komm mal, ja, wir haben nicht ewig Zeit. Wir wollen ja auch mal irgendwann drankommen. Also das heißt, wenn wir 3, 4, 5 Minuten warten, bekommen wir so eine Ungeduld in uns und wir denken, hier ist etwas nicht in Ordnung. Wir leben in einer Gesellschaft, wo alles ziemlich schnell und sofort passieren muss. Wenn du eine WhatsApp-Nachricht geschrieben hast und der zweite Haken kommt nicht, ja, so, dann bist du schon ungeduldig. Irgendwas passt hier nicht, ja. Oder auf einmal dreht sich da diese Uhr. Was ist los? Haben wir kein Internet mehr? Prüf mal nach, schau mal nach, neu starten, machen, bewegen, tun und so weiter. Die muss weg. Wenn du sie abgeschickt hast und die 2 blauen Haken gekommen sind und er meldet sich nicht auf der anderen Seite, was ist jetzt? Der hat es doch gelesen. Warum meldet er sich nicht? So, das heißt, wir alle sind heute in so einer Zeit des Ungeduldigen und sofort sein. Wir wollen sofort drankommen und ich möchte sagen, wir leben in einer Highspeed-Zeitalter. Ja, wer wünscht sich, dass Internet noch schneller wird? Ja. Ja, ich glaube, das ist eine unendliche Steigerung, ja? Weil wie schnell ist genug? Je schneller es wird, umso schneller soll es werden. Ist doch so, ne? So, das heißt, als ich 12 war, vielleicht ein paar Jahre davor, haben wir das Telefon im Haus bekommen. Mit einer Wählscheibe. Kennt ihr das? Kennt ihr so mit Drehen? Das sind so Nummern. Und du drehst. So, das heißt, für uns war das die Technik pur damals, ja? So, ein Radio hatten wir auch noch im Haus oder so ein Band, Kassettenrekorder. Und ich war immer sehr für Technik begeistert und das war wow, ne? Und da gab es mehrere Spuren und wie funktioniert das? Und beim Telefon war das damals schon wirklich ein High-Erlebnis. Oder ich bin mal als die ersten Telefonzellen kamen bei uns in der Stadt. Ich bin da hingegangen und habe mal zu Hause angerufen. Ja? Stell dir vor, ich stehe hier, Kilometer entfernt, und die zu Hause und wir reden. Ein Wunder. Und einmal habe ich zu Hause angerufen und in dem Moment hat, glaube ich, meine Mutter mit einer meiner Schwestern telefoniert, woanders, und ich konnte das Gespräch zuhören. Ja? Also mein Telefonat schaltete sich ein in das andere Gespräch und da könnte man zuhören, was sie erzählen. Also die Technik war sehr unausgereift. So, mit 20 habe ich mein erstes Handy gehabt. Nokia 2110. Ich wollte euch Bilder zeigen, aber habe ich sein gelassen. Nokia 2110, später hat man dazu Backstein-Handy gesagt. Ja? Das war so groß mit so einer langen Antenne. Und wow, da dachte ich mir schon, das ist das Höchste der technischen Möglichkeiten. Also wenn das ist, heute mit 12, was wünschen sich mit 12 heute? Ein Nokia 2110 oder was wünscht man sich so heute mit 12, ja? iPhone X, ja, oder iPhone 10 oder was es so gibt. Und das ist auf einmal ein Gerät, mit dem du, also das war jetzt keine Ermutigung für euch, jetzt euer Handy rauszuholen, ja, dürft gerne alle drinnen lassen in der Tasche, sofort überall um gleich zu sein. Gruppen werden gegründet, verschickt, massenweise und heute kriegst du gleichzeitig 20 Nachrichten, 30, manche toppen das Ganze und noch mehr. Sie bekommen ständig Nachrichten und du guckst dir das alles an und du bist vielleicht dadurch sehr beeindruckt, du bist traurig und dann darfst du noch mit der Frontkamera ein Bild von dir schießen und schicken, hey, ich bin auch traurig, ja? Oder ein Smiley, ja? So, ich bin dabei. Und in dieser ganzen Zeit haben wir einen Erwartung auch an Gott. Wir denken, Gott, jetzt muss ich das jetzt haben, ja? Und ich habe gebetet, es hat nicht gekommen. Ich bin traurig, ich bin enttäuscht. Ich habe gebetet, aber Gott hat mir meinen Wunsch nicht erfüllt. Oder ein gewisser Prozess, eine innere Heilung, etwas ist nicht passiert. Und wir sind so schnell enttäuscht und geben so schnell auf. Und wir denken, Gott, ich brauche Geduld, aber bitte jetzt sofort, ja? Aber ganz schnell, weil ich brauche ja Geduld, ja. So, und diese Einstellung ist biblisch nicht korrekt. Auch wenn die Technik es möglich macht. Wir haben letztens ein Schreiben von der Sparkasse bekommen. Unterschreibt mal hier. Demnächst gibt's sekundenschnelle Überweisung. Das heißt, wenn ich hier abgedrückt habe, ist das Geld auf der anderen Seite schon da, wie man das aus dem PayPal kennt, ja. Aber das soll die Sparkasse auch machen. Und da habe ich mir überlegt, wofür brauche ich das? Wenn ich mein Geld verschicke und in Sekundenschnelle bekommt das der auf der anderen Seite, das reicht doch auch, wenn er am nächsten Tag das Geld bekommt. Aber die Leute steigen drauf ein und die wollen das einfach haben. Es gibt inzwischen eine ganze Bewegung in Deutschland, die ziehen sich zurück von dieser Technik. Die ziehen sich zurück vom Smartphone. Die ziehen sich zurück, es geht mehr so über Funktechnik, aber die ziehen sich zurück und sagen, das brauche ich nicht. Es gibt Präsidenten weltweit, gewisse Präsidenten und Minister, die auf Handy verzichten. Die sagen, ich werde mich nicht alle 5 Minuten stören lassen von irgendwelchen Anrufen und Nachrichten. Ich habe eine wichtige Sache zu erfüllen. Und wenn ich heute sagen würde, liebe Gemeinde, wer ist dabei, sein Handy abzugeben und zu verzichten, dann darf ich bestimmt sehr viele Hände sehen, ja? Und deswegen, Dankeschön. Aber ich werde es nicht fragen, weil das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist für mich heute, was in Lukas 21, 19 steht, da heißt es, gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Da sagt jemand, ich bin jetzt in der letzten Firma oder vorletzten Firma 6 Monate gewesen und die haben einfach nicht mein Potenzial entdeckt. Die haben nicht verstanden, wie gut ich bin, wie qualifiziert ich bin. Ich habe die Firma gewechselt. Und jetzt nach 4 Monaten merke ich langsam, die haben es auch nicht gecheckt. Ich glaube, ich muss weiterziehen. Das ist nicht standhaftes Ausharren. Das ist keine Geduld. Wer kann sich erinnern in Galater, wo die Früchte des Geistes beschrieben werden, da heißt es, die Früchte des Geistes sind aber, wer weiß, wie es weitergeht? Liebe, Freude, Friede, tolle Sachen, ja? Liebe ist schön, Frieden, ganz toll, Frieden mit allen zu haben und Freude, die uns so oft fehlt. Und sofort folgt, was folgt sofort danach? Wer weiß es? Geduld. Passt gar nicht so, ne? Nicht zu Liebe, nicht zu Freude, nicht zum Frieden. Geduld passt gar nicht rein. Aber funktioniert nur zusammen, ihr Lieben. Liebe, Freude, Friede funktioniert nur mit Geduld. Du wirst nicht froh sein in deinem Leben, du wirst nicht in Liebe bleiben, wenn du nicht geduldig dran bleibst. Bei Gott ist das ein bisschen anders. Gottes Ziel ist nicht, Bambusse aus uns werden zu lassen, ja? Und wir wissen, dass Bambus wächst über Nacht in Metergröße, ja? Und wir letztens, wie was Bruder Alex gesprochen haben, er meinte, aber schau da mal rein, ja? In den Bambus. Was entdeckst du da drinnen? Leer. Leer. Alles, was schnell geht, ist leider oft auch leer. Hat keinen Inhalt, hat keine Nachhaltigkeit. Deswegen auch Thema Fastfood-Essen, es schmeckt, du bekommst es schnell, aber auch leer. Ne? Also es hat auf jeden Fall nicht diese Nährstoffe, es hat nicht das, was du eigentlich brauchst. Es ist zwar schnell gestillt, deine Not, dein Hunger, aber es hat nicht das, was du brauchst. Und deswegen Liebe, Freude, Frieden, Geduld gehen im Zusammenhang. In Hebräer 10, 35 heißt es, so wirft noch eurer Zuversicht oder Vertrauen, heißt es in anderer Übersetzung, nicht weg, die eine große Belohnung hat. Zuversicht wegwerfen bedeutet, du stehst für etwas da, du glaubst. Zum Beispiel sind das deine ungläubigen Verwandten, Kinder, ungehorsames Kind in der Erziehung, vielleicht heute auch besonders an die Mütter, wo man dranbleibt und merkt auf einmal, das läuft nicht so, wie ich mir gedacht habe. Das entwickelt sich nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Was passiert dann? Dann kommt der Gedanke, die Entscheidung, deine Vertrauen auf Gott wegzuwerfen. Wirfst du deine Zuversicht weg auf Gott, mit anderen Worten, wirfst du auch deine Zukunft weg. Das heißt, wenn du heute als Christ aufgegeben hast, für gewisse Dinge zu glauben und zu beten und Gott zu vertrauen, hast du das, was Gott für dich vorhat, ein Segen für dein Leben, weggeworfen. Und zum Schluss die Belohnung. Die Belohnung, was dir zusteht. Das, was Gott dir eigentlich vorbereitet hat. Viele Menschen hören auf zu glauben, wo sie Millimeter entfernt sind eigentlich von dem Segen, der Gott für sie zugedacht hat in ihrem Leben. Und deswegen heißt es hier, so wirft nun eure Zuversicht nicht weg, denn es hat eine große Belohnung. Eine andere Bibelstelle sagt, wer auf Gott vertraut, wird sich nicht schämen müssen. Oft stehen wir vor der Entscheidung, vielleicht in der Schule, vielleicht in der Öffentlichkeit, auf dem Arbeitsplatz, wo wir unterwegs sind. Wenn ich festhalte an Gott und mich vielleicht fernhalte von falscher Gesellschaft, von gewissen Dingen, dann komme ich nicht an in der Gesellschaft. Dann werde ich Schande erleben. Ich muss mich der Welt anpassen, damit ich einer von ihnen bin, damit ich dazugehöre. Das Wort sagt aber, wer sich auf ihn verlassen wird, er wird sich nicht schämen müssen. Ich möchte sagen, liebes Kind Gottes, wenn du auf Abwägen stehst heute, soll ich mich weiter auf Gott vertrauen? Soll ich weiter mich auf ihn verlassen? Oder soll ich doch lieber meinen eigenen Weg gehen? So wie Hiob da stand, wo er komplett voller Krankheit, voller Aussatz da war und die Frau sagt zu ihm, wirf doch dein Vertrauen weg auf Gott. Mit anderen Worten, sie hat gesagt, fluche Gott und stirb. Das heißt, vielleicht stehst du in deinem Leben in Herausforderungen, in Dingen, wo du denkst, soll ich noch weiter auf Gott vertrauen? Ich möchte dir sagen, wenn du weiter vertrauen wirst, wirst du dich für Gott, für deinen himmlischen Vater, nicht schämen müssen. Es wird vielleicht nicht alles so laufen, wie du dir das vorstellst, aber du wirst dich nicht schämen müssen. Oft ist das so, weil wir das Ende nicht sehen, geben wir Menschen auf. Wir geben unsere beruflichen Ziele oder unsere familiären Ziele auf. Und dann passiert etwas in uns. Ich denke mal, jeder von uns hat erlebt diesen Moment, wo er gehofft hat und wie der Salomo in Sprüche sagt, dass eine Hoffnung, die nicht eintrifft, macht krank. Und dann kommt dieser Moment, wo wir aufgehört haben zu hoffen und dieser Moment bringt Krankheit. Natürlich kann das eine Krankheit sein, die körperlich ist, aber in erster Linie bringt das eine Krankheit in deiner Seele. Deine Seele erkrankt an einer Krankheit und sie heißt Bitterkeit. Tief in deinem Herzen entsteht Bitterkeit und weil du Momente in deinem Leben erlebt hast, wo du verletzt worden bist, wo du abgewiesen worden bist, wo du abgelehnt worden bist, und da ist eine Bitterkeit entstanden. Und ich möchte auch sagen, dass Menschen mit Bitterkeit sind keine schlechten Menschen. Ja? Sie können sympathisch sein, sie können positiv sein, sie können gut. Oft siehst du gar nicht, dass sie eine Bitterkeit in sich tragen, aber sie haben eine Bitterkeit und diese Bitterkeit hat Folgen. Diese Menschen erleben oft, dass sie zynisch werden. Wisst ihr, was zynisch bedeutet? Zynisch bedeutet, sie werden auf eine rücksichtslose und beleidigende Art spöttisch. Lachen die da, ne? Ja, ich hab schon, kenne ich schon. Auch dem, ja. Das heißt, die leben eine Art aus, die rücksichtslos, spöttisch ist und beleidigend. Und das ist der Grund dafür, ist eine tiefe Bitterkeit. Und diese Bitterkeit ist entstanden aus der Situation heraus, wo sie in ihrem Leben zugelassen haben, dass die Verletztheit, dass die Enttäuschung in sie hineingefressen hat. Sie werden bitter und die Frage ist, wie erfährt man, ob der andere eine Bitterkeit hat? Wenn man ein längeres Gespräch führt mit der anderen Person. Nicht nur über das Wetter und über die Arbeit, sondern über sein Leben, über seine Ansichten. Und man geht tiefer rein und tiefer rein und merkt auf einmal, da sprudelt was raus. Und nach so einem Gespräch, wisst ihr, was man fühlt? Man fühlt bitter auf der Zunge. Das ist so. Man schmeckt bitter. Und man geht nach einem Gespräch innerlich belastet durch diese Art. In Hebräer schreibt der Hebräer-Autor darüber und er sagt, dass wir sollen aufpassen, dass wir nicht Bitterkeit zulassen, weil sie wird uns schaden und sie wird Menschen um uns herum schaden. Ein Mensch, der verbittert ist, verletzt andere. Ein Mensch, der innere Verbitterung mit sich trägt, wird früher oder später, es wird nach außen kommen und er wird die anderen verletzen. Und das Dritte ist, was wir dann haben dadurch, wenn wir Bitterkeit im Herzen haben, wir haben eine vorgefertigte Meinung. Eine vorgefertigte Meinung, wie ein Reporter, der eine negative Schlagzeile schreiben möchte, der loszieht und sucht, vielleicht sogar im Positiven etwas Negatives heraus. Und wir haben das gesehen in den letzten Jahren, immer wieder gab es die über Kirche zum Beispiel, gerade über unsere Pfingstgemeinden berichtet haben, die haben sich so eingeschlichen in diese Kirchen und haben Sachen rausgesucht und haben sie so falsch dargestellt. Und weil sie drauf aus sind, etwas Negatives zu projizieren, etwas Negatives darzustellen. Unsere Bitterkeit in uns drinne sieht immer wieder um uns herum, im Umfeld herum etwas Negatives. Wir sind besonders sensibel und empfänglich für das Negative. Und dann haben wir diese vorgefertigte Meinung in unserer Beziehung, wo es heißt, du warst schon immer so. Du bist immer so. Ich kenne ihn. Er ist so. Wir haben eine vorgefertigte Meinung in der Gemeinde. Wir sagen, die Ältesten in der Gemeinde, die sind so. Und die waren immer so und die bleiben immer so und sie werden so und so handeln. Ich weiß, wie sie sind. Das heißt, ich habe gegenüber der Gemeindeleitung eine vorgefertigte Meinung und ich lebe mit einer abgeschlossenen Zensur. Ich lebe mit einer unterstrichenen Satz in meinem Leben, das ist so. Am Arbeitsplatz, er ist so, die ist so und der andere ist so. Das heißt, wir tragen das. In allen Lebenssituationen haben wir Schubladen geschaffen und die sind schon verteilt. Die Menschen und Situationen sind verteilt. Und es ist wie eine Selbstsabotage. Das heißt, die hat eine selbstzerstörerische Wirkung, das Ganze. Ein Beispiel. Ihr merkt schon, heute ist etwas seelsorgerische Predigt und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir in uns entdecken, was in uns passiert, damit wir Heilung erfahren. Mein Ziel ist heute innere Heilung, aber es ist wichtig, dass wir entdecken, was in uns passiert, was wir für Gefühle haben, was geschieht mit mir. Lass uns mal die Situation von Lazarus in so unser Kopf rufen. Lazarus ist gestorben. Jesus nähert sich dem Dorf, wo Lazarus gestorben ist. Und Maria kommt ihm entgegen. Und was passierte mit Maria? Sie erlebt gerade eine Enttäuschung. Sie dachte, Lazarus wird nicht sterben, Lazarus ist aber gestorben. Und sie kommt mit einem Vorwurf an Jesus und sagt, wenn du hier gewesen wärst, wäre er nicht gestorben. Wir sehen, dass in ihr eine gewisse Bitterkeit ist und sie projiziert das, was sie in sich hat, auf Jesus. Sie sagt, Jesus, du bist schuld daran, dass er gestorben ist. Ist Jesus schuld? Ist Jesus der Verursacher des Todes von Lazarus? Nein, Jesus hat ja nichts damit zu tun, dass Lazarus stirbt. Vielleicht war er krank, was auch immer. Und wisst ihr, wenn wir in Verbitterkeit leben, dann projizieren wir ständig diese Verbitterkeit in Schuld auf andere. Wir sagen, wenn der da gewesen wäre und das und so getroffen wäre, dann wäre das nicht passiert. Und dann treffen wir Menschen und sagen, auch du bist schuld dran, dass es mir schlecht geht. Und ich gehe in eine Opferrolle hinein und ich feiere meine Party da in meiner Opferrolle und im Selbstmitleid. Ich fühle mich da richtig wohl und ich will es auch gar nicht aufgeben. Und hier sagt sie Jesus, wenn du da gewesen wärst, wäre es nicht passiert. Du bist dran schuld, dass es mir schlecht geht. Wenn unser Leben schwere Herausforderungen gibt, dann ist die Gefahr da, dass wir bitter werden, dass wir am Ende verlieren. Das Ziel der Bitterkeit ist, zu verlieren. Eine andere Geschichte von Naomi. Weiß jemand Naomi, ja? Kennt er die Geschichte? Naomi oder Naomi, ja, die wird unterschiedlich übersetzt. Übrigens, Naomi bedeutet meine liebliche Freude. Ihr Name bedeutet meine liebliche Freude. Und gleich wird ein Wort fallen, das heißt Mara. Und Mara bedeutet Bitterkeit. Wir wissen, dass Naomi einen Schicksalsschlag nach dem anderen erlebt. Als erstes verliert sie ihren Mann. Ihr Ehemann stirbt. Als nächstes einer nach dem anderen der Söhne sterben. Und Naomi geht mit ihrer Schwiegertochter, wie heißt sie? Wie heißt sie? Ruth, richtig. Sie geht mit ihr zurück in ihr Heimatland. Und sie trifft jemand. Und da gibt es eine Stelle, wo es, sie trifft jemand unterwegs und sie sagt, ist das nicht die Naomi? Mit anderen Worten, ist das nicht die liebliche Freude? Mit anderen Worten, schön, dass ich dich sehen kann. Ich freue mich, dich zu sehen. Ihre Antwort ist, nenn mich nicht Naomi, sondern nenn mich Mara. Und Mara bedeutet Bitterkeit. Das heißt, als wenn du sagst, meine liebliche Freude, meine liebliche Freundin, ja, komm, lass uns gemeinsam einen Kaffee trinken. Sagt, mir ist nicht nach Kaffee trinken. Ich habe ein bitteres Leben. Ich habe ein bitteres Herz. Das, was ich durchgegangen bin, das, was ich... Das heißt, sie hat sich selber ihren Namen geändert. Ihr Lieben, vielleicht haben wir auch in unserem Leben ab einem bestimmten Punkt in unserem Leben unseren Namen verändert. Vielleicht haben wir ganz tief in unserem Herzen gesagt, hier ist es vorbei. Hier habe ich aufgegeben. Jetzt lebe ich nur noch, ich vegetiere nur noch vor mir hin. Ich nehme alles mit, was da ist, ja, aber ich erfreue mich nicht mehr am Leben. Bitterkeit, ihr Lieben, ist etwas Gefährliches. Wir werden alle damit konfrontiert. Wir gehen täglich Prozesse durch. Und oft ist das so, dass wir uns entscheiden müssen, dem nicht Raum zu geben. Stellt euch vor, ich hätte jetzt so ein Röntgengerät, ja? So ein Röntgengerät mit einer Anzeige und ich würde jetzt durch die Reihen gehen und einmal an jeden dranhalten, ob da Bitterkeit drin ist. Und man sagt, gerade da, wo man nicht dachte, gerade da, wo man dachte, da ist so viel Freude, da ist so viel Positives nach außen, schlägt es auf einmal aus. Da ist eine tief vergrabene Bitterkeit drin, was Heilung braucht. Wir stellen immer sehr schnell fest, und ich denke mal, wenn ich so erzähle, wirst du sagen, ach du, ich kenne mindestens 10 Leute, die Bitterkeit haben, ja? So, vielleicht sogar ein paar aus der Gemeinde. Wenn ich mich umschaue, dann werde ich, habe sofort einige Leute, die verbittert sind innerlich und die total, ja, genau so passen. Das, was du beschreibst, genau sind sie. Darum geht's heute gar nicht. Darum geht's nicht, sondern es geht darum, dass du heute in dein Leben hineinschaust. Wie gehst du damit um und hast du in deinem Leben diese Momente, wo du aufgegeben hast, wo du einfach damit lebst, vergraben in dir. Und ab und zu, wenn du ein bisschen gekitzelt wirst, ja, dann puff, kommt die Bitterkeit raus. Und die anderen erfahren, was in mir so tief vergraben ist. So ein David zum Beispiel, er sagt in einem Psalm folgenden Satz. Was habt ihr alle die Lüge so gern? So, das heißt, er sagt, alle, die um mich herum sind, sind reine Lügner. Ja? Und das sind oft diese Sätze, die wir mit uns tragen. Wisst ihr, in dieser Welt sind Sätze wie so, alle Männer sind, Punkt, 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 ja? So. Und dann lebt eine Frau mit einem Bild, dass alle Männer sind so. Jedes Mal, wenn sie einen Mann sieht, projiziert sie diese Meinung darum. Genauso, alle Frauen sind Punkt, 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 Punkt. Und man lebt nachher mit diesen Gedanken. Und wie der David sagt, alle um mich herum sind Lügner. Und man kann sagen, alle bei mir auf der Arbeit sind nur so. Bei mir in der Klasse sind alle so. Die sind alle schlecht. Das heißt, ich selber habe ein Problem, aber ich sehe in allen anderen dieses Problem. Ich sehe Verbitterkeit in anderen Menschen. Und es ist wichtig, ihr Lieben, als erstes zu erkennen, das, was in mir passiert. Habe ich diese Bitterkeit? Ich habe schon eingangs gesagt, als ich mich vorbereitet habe zu dieser Predigt und Gott hat mir von einem Punkt zu anderen geführt und hat gesagt, siehst du, wie du handelst? Siehst du, wo du Befreiung brauchst? Und ich habe geweint vor dem Herrn und musste gewisse Dinge, das, was ihr mir geschenkt hast, zu zeigen, wirklich um Bekehrung zu tun, um Buße zu tun. Und zu sagen, Herr, ich schaffe es nicht alleine. Und es gibt eine einfache Methode, es gibt einen einfachen Weg, wie du da rauskommst. Und ich möchte heute mit euch diesen Weg mir kurz anschauen. Wir werden zum Schluss ein Gebet machen. Ich möchte jetzt mich im nächsten Teil mehr der Heilung widmen, deiner Bitterkeit. Wie gehst du damit um? Im 12. Kapitel Hebräer, da wird beschrieben der Esau. Der Esau ist der Bruder von Jakob, richtig. Und sein Vater heißt Isaac, ja? Was hat er denn sowas gemacht, dass er in Hebräer erwähnt wird? Also er wird nicht in Hebräer 11 erwähnt, das ist schon mal klar. Er wird in Hebräer 12 erwähnt. In Hebräer 11 werden die Glaubenshelden erwähnt. In Hebräer 12 heißt es, und werdet nicht wie Esau. Da geht es um die bittere Wurzel in uns. Und da heißt es, der wegen dieser Suppe, ja, diese Süppchen, was er da bekommen hat, sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Und davor heißt das aber, die Medizin gegen das, dass wir Bitterkeit in unserem Herzen haben, heißt es, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne den niemand den Herrn sehen wird. Das Erste ist, ich muss mich entscheiden, Frieden haben mit allen Menschen. Dann kann ich schon einigen Menschen vergeben und loslassen. Dann kann ich schon einer dieser Bitterkeit oder der anderen Bitterkeit den Wurzel abschneiden. Das ist wie dieser Wurm, der an dem Ginsterstrauch knabberte. Kennt ihr den? Bei Jona, ja? Und auf einmal geht die Pflanze ein. Auf einmal trocknet es ein. Warum? Gott bestellte einen Wurm. So wird Gott auch einen Wurm bestellen für deine bittere Wurzel und die wird eingehen. Und dieser Wurm heißt, jagt dem Frieden nach mit jedermann. Da beginnt das. Es ist eine Entscheidung im Herzen, ich möchte mit allen Menschen, die mich umgeben, im Frieden leben. Das ist so das Röntgengerät jetzt, ja? Das Röntgengerät des Friedens. Hast du mit allen Menschen um dich herum Frieden? Und das zweite heißt Unterheiligung. Die nächste Pille, die nächste Tablette, die du bekommst, ist Heiligung. Heiligung bedeutet in sich, im Lichte Gottes, in der Zeit, wo du Gemeinschaft hast mit dem Heiligen Geist, hineinscheinen zu lassen dein Herz und zu prüfen, was geht da vor. Und deswegen, wenn du anfängst, jederzeit mit allen Menschen Frieden zu suchen, Unterheiligung, wirst du viel weniger damit Schwierigkeiten haben. Wenn wir die Josefs Geschichte anschauen, dann hat Josef so viel Ablehnung, so viel Erniedrigung und so viel Schmerz erfahren. Ich denke mir, keiner von uns hat das erlebt. Einerseits sehen wir den Josef in seinem bunten Kleid, ja, der Liebling seines Vaters, der wirklich, dem wirklich es gut geht. Und im nächsten Moment sehen wir von den Brüdern verkauft in die Sklaverei, abgelehnt. Und dann kommt ein Moment, du denkst, jetzt geht's gerade ihm besser. Er ist in dem Haus des Potiphas und er ist schon der zweite Mann, der ihn über alles gesetzt hat. Und im nächsten Moment landet er wieder im Gefängnis. Wieder Erniedrigung, jeder Schmerz, wieder Unterdrückung. über viele Jahre im Gefängnis. Er kommt raus und wir wissen, wie es weitergeht. Wenn wir über Josef lesen, dann findet ihr nirgendwo die Bitterkeit in seinem Herzen, weil Josef immer gerichtet war auf Gott. Er hatte immer diese Zeit auf Gott. Wir sehen schon bei seinem Namen vergeben, wo er seinen Söhnen den Namen vergeben hat. Der erste hieß Manasse. Da heißt es, der vergessen macht. Als sein erster Sohn geboren ist, hat er ihn genannt, das ist der Sohn, der mich vergessen lässt, alles, was mir zugestoßen ist. Das ist meine Freude. Es lohnt sich zu leben. Es lohnt sich, wieder weiterzumachen. Ihr Lieben, wie wichtig es ist, dass wir diese Punkte in unserem Leben haben und sagen, so, ab diesem Tag werde ich vergessen, was hinter mir war. Ich vergebe und ich vergesse. Und ich werde es nicht wieder in Erinnerung rufen. Es macht mich, dass ich es vergesse. Ich nehme an die Heilung von dem Herrn. Der zweite ist Ephraim und heißt doppelte Fruchtbarkeit. Josef ließ also die schmerzhafte Vergangenheit hinter sich und freute sich am Segen. Es ist so wichtig zu verstehen, dass in der Situation, in der du stehst, ist nicht die schlimmste Situation. Oft denken wir, kein Mensch geht das durch, was ich durchgehe. Und ich möchte dir sagen, stell dir einfach vor, jemand anders würde an deinem Platz, wo du bist, hundertprozentig glücklich sein können. Oft ist es so vielleicht, dass du mit deinem Partner so unzufrieden bist und wie man sagt, dann würdest du am besten auf den Mond schießen, ja, wo gar kein Mensch ist. Und stell dir einfach vor, jemand anders an deiner Stelle würde sich mit deinem Partner hundertprozentig glücklich fühlen können. Jemand anders würde in deiner Situation, wo du sagst, dieser Chef ist nicht auszuhalten, diese Kinder sind nicht auszuhalten, jemand anders würde an dieser Stelle, wo du bist, mit einem heilen Herzen und voller Hingabe an Gott glücklich sein und Gott preisen. Deswegen fange an, anders zu schauen auf dein Leben. Schau nicht immer durch die Verbitterung deines Herzens auf dein Leben zu gucken, sondern schaue, wie Gott auf dein Leben schaut. Wie er dich berufen hat, wer du bist in seinen Händen. Und wir sehen weiter bei Josef. Da kommt dieser Moment, wo seine Brüder alle vor ihm sind. Und man könnte denken, so ein bisschen hätte er doch schon was sagen können, ja? Er hätte doch schon denen sagen können, also wirklich Brüder, das war nicht so gut, wie ihr gehandelt habt. Aber ihr Lieben, wenn wir keine Bitterkeit im Herzen haben, haben wir kein Verlangen für Moralpredigten. Wenn wir frei sind von negativen anderen gegenüber, dann haben wir kein Verlangen, dem anderen was zu unterstellen. Und wir sehen bei Josef, er sagt zu ihnen, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und jetzt kommt es. Und nun, betrübt euch nicht und zürnt nicht mehr über euch selbst, dass ihr mich hierhin verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat mich Gott vor euch hergesandt. Das ist auch eine weitere Medizin, die wir hier rauslesen können. Er sagt, und nun betrübt euch nicht und zürnt nicht mehr über euch selbst. Oft ist diese Bitterkeit in uns, sie ist wie eine Bremse. Wir schauen immer wieder auf unser Unvermögen, wir schauen immer wieder auf unser Scheitern und wir sehen immer wieder, wir schaffen es nicht, wir schaffen es nicht, wir schaffen es nicht und wir sind mit uns hart im Gericht, wir sind mit uns unzufrieden. Und er sagt, mach das nicht mehr, höre auf damit. Höre auf, mit dir selber Vorwürfe zu machen. Ich hätte so und hätte so handeln können. Ich hätte das anders machen können. Höre auf damit. So wie es gekommen ist, wollte Gott. Gott lässt Dinge in unserem Leben zu, ihr Lieben, und wir gehen sie durch. Und es ist wichtig, nachher zu sagen, Gott, du bist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Auch wenn ich gehe durch den Tal des Todes, du bist bei mir, ich bin nicht alleine. Und wenn ich gehe durch den Tal der Tränen, entdecke ich Quellen und Kraft von dir und ich schöpfe daraus. Ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir uns selber nicht verurteilen. Und ich möchte mit euch jetzt beten. möchte euch einladen, dass wir aufstehen. Vielleicht bist du als Person, hast du durch diese Predigt gemerkt einfach, ich habe da Dinge in meinem Leben und ich brauche Gebet. Ich will für euch beten, wir für die ganze Gemeinde auch beten. Ja, ist jemand da, der merkt, diese Dinge sind noch vorhanden? Ich brauche noch Befreiung. Ist jemand da? Dankeschön. Ja, ich brauche, ihr Lieben, das auch. Ich brauche das auch. Ich brauche da auch Freiheit. Und ich möchte, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich werde es vorsprechen. Ja, und ihr könnt gerne mit mir beten, wenn du vielleicht deine Hand nicht gehoben hast, aber du spürst, da ist eine Bitterkeit. Damals vor 20 Jahren, damals vor 10 Jahren, damals vor 5 Jahren, das hat mich getroffen. Ich habe aufgegeben. Etwas ist in mir zerbrochen. Etwas ist in mir, ich habe aufgegeben. Ich habe das Ziel aufgegeben. Ich habe aufgehört, dafür zu beten. Ich glaube nicht mehr an die Veränderung. Und das ist eine Verbitterung, die wir loswerden müssen in Jesu Namen. Ja? Und deswegen lasst unsere Augen alle zusammenschließen, liebe Gemeinde. Und wir wollen beten. Ich werde vorbeten. Ihr könnt gerne mit mir beten. Ja? Lieber Herr Jesus Christus, ich danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke, dass du alle meine Sünden getragen hast und dass du mir alles vergeben hast. Du siehst mein Herz. Du siehst die Verbitterung in meinem Herzen. Du siehst die Unvergebenheit in meinem Herzen für diese Situation. In Jesu Namen vergebe ich dieser oder der anderen Person. In Jesu Namen lasse ich jede Verbitterung raus aus meinem Herzen. In Jesu Namen bitte ich dich, himmlischer Vater, heile